Ja, ich freue mich, euch zu sehen. Ich freue mich über diese Predigt, die heißt heute, ich bin zu Hause. Wir sind in dieser Predigtserie, die heißt einfach, ich bin. Wir wollen darüber nachdenken, wer wir durch Jesus sind, wer wir durch unsere Verbindung mit dem Sohn Gottes sind. Das ist eine Predigt über Identität, aus der wir ganz, ganz stark hervorkommen wollen. Und mir ist in der letzten Zeit dieser Gedanke so wichtig geworden. Wisst ihr, ich bin so aufgewachsen, irgendwo auch als kleines Christenkind, immer so ein bisschen mit diesem Gedanken, pass auf, du musst aufpassen, okay? Vorsichtig, geh hier nicht zu weit, mach da nicht zu viel, lieg hier nicht daneben. Und ich kann das ja alles verstehen. Ich bin keiner, der glaubt, dass man alles mitmachen sollte. Und ich bin keiner, der glaubt, dass alles, was so an Möglichkeiten da ist, auch gleichzeitig ein Gewinn für uns ist. Trotzdem muss ich sagen, diese Mentalität, aufpasse, ja, die hat mir nie geholfen. Die hat mich nicht verändert. Die hat mich nicht stark gemacht. Sondern ich würde eher sagen, je mehr ich wirklich begriffen habe, wer ich bin, wer ich sein darf, je mehr ich begriffen habe, wie Gott mich jetzt schon sieht, desto stärker bin ich geworden und desto mehr habe ich mich verändert. Und deswegen will ich uns ermutigen, dass wir einfach ganz besonders tief und gut zuhören bei dieser Predigt. Und wir wollen mal einsteigen, wenn wir über Zuhause reden, indem wir erstmal über die anderen reden, okay? Die dich dazugehören. Und als Badener wissen wir alle, wer das ist. Das sind die Schwaben. Jetzt haben wir einen hier. Nein, die Schwaben nur deshalb, weil, ich meine, wir wissen alle, wofür die stehen. Ja, die sind sparsam. Ich würde zwar behaupten, die Badener, die ich kenne, sind das auch. Ja, das habe ich hier gelernt. Man passt auf, ne? Eine meiner Lieblingsgeschichten, die ich euch erzählen muss. Wir waren bei einer Sitzung, haben einen Regionaltag geplant hier von unserer Gemeinderegion und dann fiel so plötzlich der Satz, ja, mit dem Essen ist es so, man kann dort essen und es kostet so und so viel Geld, aber man darf sich auch sein eigenes Essen mit in die Halle bringen. Und in dem Moment unser Dietmar hier, so ein richtiger Badener, der grinst und lächelt und freut sich. Das war die Nachricht. Ja, alles andere war gar nicht so spannend. Aber dass er umsonst essen könnte oder sein eigenes Essen mitbringen könnte, das hat er wirklich gefeiert. Und ihr wisst alle, was ein Schwabe wirklich tut und vorbereitet, wenn er zu Hause in seiner Wohnung die Tapete abkratzt. Er will nicht neu tapezieren, nein, er zieht um. Ja, weil er weiß, die alte Tapete ist noch gut und die nimmt er mit. Ja, beim Thema Zuhause, ich glaube, dieser Gedanke und dieses Wort, das weckt ganz unterschiedliche Emotionen in uns. Die einen, die sind da ziemlich glücklich drauf, die haben ein super Zuhause gehabt, tolle Eltern, haben vielleicht ein gutes Verhältnis zu ihren Geschwistern, sind behütet aufgewachsen. Ich würde mich dazu zählen, okay? Ich habe so mit aller Macht versucht, das Zuhause ein bisschen zu einem interessanteren Ort zu machen, würde ich sagen. Aber meine Eltern haben das eigentlich alles ziemlich gut aufgefangen. Super, super Kindheit gehabt, tolles Dorf, wo ich da gewohnt habe und so, war richtig schön. Vielleicht sitzt du heute da und dir geht das gar nicht so. Du sagst doch, zu Hause, geh mir weg. Ich will auf keinen Fall, dass mein Glaube so ist wie mein Zuhause. Ja, denn ich bin nur verletzt worden. Ich habe mit meinen Brüdern und Schwestern mich nur geprügelt. Wir waren neidisch aufeinander. Das war überhaupt nichts Schönes. Und vielleicht bist du sogar richtig stark zu Hause verletzt worden und empfindest das überhaupt nicht als etwas Positives. Aber lass mich dir eins sagen, das ist so der Kerngedanke auch von dieser Botschaft. Weißt du, du warst nie dafür gedacht, nur ein menschliches Zuhause zu haben. Und selbst wenn du die besten Eltern der Welt hattest, dann bleiben krasse Lücken in deinem Herzen, die sie nicht füllen konnten. Das kann ich sagen. Ich hatte tolle Eltern und trotzdem sind hier echt ein paar Löcher in meinem Herzen, die meine Eltern nicht füllen können, die meine Frau heute nicht füllen kann. Und es wäre verheerend, wenn ich das von ihnen erwarten würde. Aber ich glaube, dass Gott sie füllen kann. Das ist, was ich erlebt habe. Gott ist das Zuhause, was immer dazu bestimmt war, mein Zuhause zu sein. Als Mensch bin ich überhaupt so geschaffen, in der Beziehung mit Gott zu leben. Das ist sozusagen eine Grundlage, von der ich ausgehe. Ja, wenn es dann zu Hause nicht so klappt, dann passieren ganz krasse Dinge. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Amerikaner, der hat seine Eltern auf $350.000 verklagt, weil er meinte, sie waren Versager als Eltern. Und er hat gesagt, jetzt muss ich hier hunderte Stunden in meinen Psychiater investieren, das kostet richtig Geld, das möchte ich gerne von meinen Eltern zurückerstattet bekommen. 350.000 Euro. Spannend. Dann kennen vielleicht einige von euch Winston Churchill oder den Premierminister Großbritanniens während dem Zweiten Weltkrieg. Und er hat diese berühmte Rede 1940 gehalten, in der es unter anderem heißt, wir werden unsere Insel verteidigen, was immer es kosten mag. Wir werden an den Stränden kämpfen. Wir werden an den Landungsplätzen kämpfen. Wir werden auf den Feldern und auf den Straßen kämpfen. Wir werden auf den Hügeln kämpfen. Wir werden uns nie ergeben. Also wer schon bereit zu kämpfen? Naja, jemand anders hat mal gesagt, das hört sich ganz stark nach unserem Familienurlaub an. Und das ist, wie gesagt, so immer so die andere Seite. Ja, also manche lachen darüber mehr als andere. Vielleicht ist es eine zu genaue Beschreibung gewesen von deiner Familie. Drei Gedanken, die ich mit dir teilen möchte. Und es ist immer so in der ersten Person Singular formuliert. Das ist, was wir über uns sagen dürfen, wenn wir zu Jesus gehören. Und ich möchte dich ermutigen, dass du das auch über dein Leben sagst. Und wenn du noch gar nicht so unterwegs bist mit Jesus, noch gar keine Beziehung mit ihm hast, das Geniale ist, das Angebot liegt auf dem Tisch. Keiner muss heute weggehen, der ohne Jesus gekommen ist, ohne ihn. Du kannst ohne ihn gekommen sein, aber du musst nicht ohne ihn weggehen. Das ist das Geniale. Es ist keine Prüfung, die man da ablegen muss, ja, wo man irgendwie 60 Stunden vorher lernen muss und wo man dies und das tun muss. Was man wirklich tun muss, um mit Jesus was anzufangen, ist seinen eigenen Stolz zu überwinden. Das ist vielleicht die schwierigste Prüfung, durch die Menschen so durch müssen. Ich bin zu Hause. Das ist der erste Gedanke, den ich mit euch teilen möchte. Epheser 2, 19 lesen wir, so seid ihr also keine Fremden mehr, geduldete Ausländer, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und gehört zur Familie Gottes. Das ist eine kleine, aber feine Kette über das, wer wir sind, die Paulus hier aufgreift. Und der erste Gedanke lautet, wir sind keine Fremden. Weißt du, als Fremder, da bist du irgendwie immer anders. Du bist immer in einer besonderen Situation. Der Fremde ist da, aber er gehört nicht so richtig dazu. Der Fremde ist immer anders. Der Fremde steht nicht nur vor der Frage, gehöre ich dazu, sondern sogar vor der Frage, gehöre ich überhaupt hierher? Wollen mich die Leute hier überhaupt? Dem Fremden wird misstraut. Der Fremde muss Fragen beantworten, die sonst keiner beantworten muss. Aus welchem Land kommst du denn? Welche Sprache spricht man denn da? Habt ihr da auch Strom und Wasser? Und könnt ihr mit Besteck essen? Ja, also all diese Fragen, die man sich als Fremder ständig anhören muss. Oder dann auch diese nett gemeinten Komplimente. Das habt ihr vielleicht auch selber schon gemacht. Mensch, Wahnsinn, wie du dich hier schon zurechtfindest und wie toll du schon die Sprache sprichst und so weiter. Das musst du dir aber nur anhören, wenn du fremd bist. Der Fremde fällt auf. Der Fremde versteht unsere Insider nicht. Der Fremde hat manche Dinge erlebt, die keiner von uns erlebt hat. Und er hat dafür eine Menge Dinge erlebt, die auch keiner von uns erlebt hat. Er hat eine ganz andere Geschichte. Und der Fremde, der lebt immer ein bisschen zwischen zwei Welten. Das haben wir erst in der Weihnachtszeit so wieder mitbekommen. Mein Bruder ist im Moment wieder in Deutschland, er lebt eigentlich in Vietnam, hat eine vietnamesische Frau und er hat zwei Kinder, die wachsen zwischen den Welten auf, Sam und Kim. Das ist so irgendwie in Asien, Namen müssen kurz sein, ja, zumindest die Rufnamen. Und Sam und Kim, die waren jetzt zusammen mit ihren Eltern bei meinen Eltern, also bei Oma und Opa. Und da ist es auch schnell aufgefallen, dass die eben unterschiedlich aufgewachsen sind, dass sie nicht so wirklich deutsch geprägt worden sind und dass sie manche Dinge einfach anders machen. Und das hat zu echten Konflikten geführt. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe das selber in Griechenland erlebt. Wenn du dort auf Toilette warst, da durftest du dein Toilettenpapier, wenn du es benutzt hast, eben nicht in die Toilette schmeißen und herunterspülen. Das liegt daran, dass die keine deutschen Installateure haben, gell, die so richtig die Kanalisation in Ordnung halten, sondern wenn du da was ins Klo schmeißt, dann verstopft es alles und die haben da wieder ein paar Wochen Freude und Spaß, ja, weil alles plötzlich überall steht und nicht nur da, wo es hingehört. Also, was machst du da? Ich erinnere mich noch sehr gut an die Campingplätze. Du wischst also ab und dann nimmst du das aber wieder raus und dann tust du das in den Mülleimer neben dir, wo schon auch mehrere Sachen drin liegen. Und hängt dann immer davon ab, wie regelmäßig das ausgeleert wird. Naja, jedenfalls in Vietnam ist es auch so. Und ja, Sam und Kim jetzt auch bei Oma und Opa zu Hause haben das halt auch so gemacht. Ja, abgeputzt, alles auch groß, dann da in die Mülltonne rein. Und mein Papa hat so voll die Krise bekommen, als er dann da reinkam und hat das gerochen und dann gesehen, was ist das hier? Und mein Bruder hat ihm versucht zu erklären, ja, aber sie sind doch so aufgewachsen und die müssen das ja auch wieder so machen bald, wenn wir zu Hause sind. Das ist mir egal, bei mir zu Hause wird das so nicht gemacht und so. Ne? Naja, können wir verstehen, aber verstehst du, solche Probleme hast du ein Stück weit, wenn du fremd bist. Es klingt immer so nett, aber das alles zusammengenommen, was du da so mitbringst, plus, das gibt eine Menge Stress, wenn du woanders hinkommst. Glaub mir das, eine Menge Stress. So, wir sind keine Fremden mehr, sagt Paulus, wir sind keine Fremden mehr. Das ist Punkt Nummer eins. Dann sagt er auch, wir sind aber noch mehr. Wir sind nicht mal geduldete Ausländer. Ja, also so fremd ist ja erstmal so, oh, erstmal wissen wir gar nicht und so weiter. Jetzt könnte es ja noch einen anderen Status geben, nämlich, dass du zumindest mal geduldet bist. Man akzeptiert, dass du da bist, aber du gehörst immer noch nicht so richtig dazu. Ich finde, das deutsche Rechtssystem eignet sich hervorragend, um das irgendwie so zu beschreiben. Denn wir haben ja verschiedene, ich habe jetzt vorhin gelernt, verschiedene Status. Man sagt also, die Mehrzahl von Status ist wohl Status. Die Deutschlehrerin nickt, das ist gut, dann sind wir da safe. Es hört sich trotzdem blöd an, wenn ich ehrlich sein darf. Das ist aber okay, wenn es so ist, dann ist es so. Wir wollen das hier korrekt machen. Und in Deutschland, zuerst mal, wenn du nach Deutschland kommst, dann bekommst du vielleicht diesen Status, okay? Du bekommst eine Duldung und das heißt nicht mehr, als dass deine Abschiebung erstmal aufgeschoben wird. Du bist immer noch jemand, der eigentlich raus muss. Aber du darfst erstmal bleiben, weil bestimmte Dinge noch geklärt werden müssen, weil vielleicht gerade dein Heimatland nicht sicher ist und all diese Dinge. Aber du kannst nicht wirklich sicher sein, wie deine Zukunft aussieht. Das muss richtig anstrengend sein, so zu leben. Und du weißt gar nicht, wie viel gebe ich mich hier rein? Lerne ich wirklich die Sprache? Suche ich mir hier Freunde? Das ist ja alles, was vielleicht nicht bleibt. Also hältst du dich womöglich zurück. Dann könntest du einen zweiten Status bekommen. Du könntest eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen und zuerst mal wirst du eine befristete bekommen. Also hier die nette, weiß gar nicht, Katal, Emine, was ist eigentlich der Vor- und was der Nachname? Keine Ahnung. Die bekommt erstmal eine befristete Aufenthaltsgenehmigung, ein Jahr. Also das reicht auch noch nicht, um so wirklich dein Leben zu planen. Also ein Jahr, oder? Da wissen wir schon, wo wir im Urlaub sein werden und so. Aber sie weiß nicht, was sie da machen wird in einem Jahr. Und dann bekommst du vielleicht irgendwann eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung und das hilft dir schon vielleicht zu sagen, ja, ich investiere mich in Freundschaften, ich investiere mich in Job und so weiter und so fort. Jetzt heißt es übrigens anders, also sehr verdächtig, ne? Aber gut, sowieso ein bisschen aus wie Uschi Glas, finde ich, aber okay. Aber das ist auch noch nicht alles, was man bekommen kann, oder? Und das ist noch lange nicht das, was ich habe und was vielleicht viele von uns auch haben und was man sich wirklich um so richtig in Deutschland anzukommen. Und das wäre dann irgendwann, ja, jetzt nochmal, heißt es plötzlich Erika. Also man kann ihr zumindest, man kann ihr vieles vorwerfen, aber nicht, dass sie sich nicht integriert hat, ja? Also, sie heißt jetzt Erika, sie ist eine echte Deutsche und Mustermann, das klingt auch cool. Schön. So, und jetzt ist sie eine deutsche Staatsbürgerin. Hey, Freunde, jetzt kann die plötzlich Bundeskanzlerin werden, jetzt kann die plötzlich wählen, jetzt kann die plötzlich alles Mögliche tun und bekommt alles Mögliche und die wird erleben, dass man sich im Ausland ganz anders für sie einsetzt, wenn sie da in Schwierigkeiten bekommt bei der deutschen Botschaft, denn sie ist eine deutsche Staatsangehörige. Wow! Und das ist der Hammer. Und genau das ist, was Paulus hier sagt. Er sagt, nein, eben nicht geduldete Ausländer. Auch nicht irgendwie Aufenthaltsgenehmigung befristet oder unbefristet. Nein, du wirst wirklich ein Teil von Gottes Volk. Und das finde ich so krass. Es wird hier gesagt, dass wir Mitbürger der Heiligen werden. Und da hatte Paulus natürlich so vor Augen, die Rechte, die man in griechischen Städten bekam, wenn man wirklich so ein Bürger war, ein Teil der Polis geworden ist dort, okay? Und das hat Paulus hier vor Augen. Und dann heißt es auch noch Mitbürger der Heiligen. Ich meine, Paulus im Zusammenhang redet davon, wie sozusagen jetzt im Neuen Testament es ein neues Volk Gottes gibt. Plötzlich gibt es nicht nur Israel, was im Alten Testament da war, buchstäblich die Nation Gottes, sondern auch Menschen aus anderen Völkern können dazukommen. Und das war nicht selbstverständlich, denn du konntest zwar so pseudomäßig zum Judentum übertreten und kannst das bis heute und du lässt dich dann vielleicht beschneiden und du fängst an, die Gesetze zu halten und so weiter, aber du wirst niemals in ihren Augen hundertprozentig einer von ihnen, denn das kannst du nur auf eine Art werden, von Geburt. Von Geburt. Und Paulus sagt jetzt, hey, das ist jetzt plötzlich möglich, obwohl ihr es nicht von Geburt aus seid. da passiert im Grunde etwas Unnatürliches, Krasses. Ihr werdet wirklich Teil des Volkes Gottes. Ihr kriegt diese Verheißungen von denen. All das, was Gott ihnen versprochen hat, ist jetzt auch, gehört zu euren Versprechen und so weiter. Das ist absolut abgefahren. Und selbst da bleibt Gott noch nicht stehen. Das heißt dann auch, dass wir Teil der Familie Gottes werden. Das ist krass, oder? Weil als Kind bewegst du dich nochmal ganz anders in deinem Zuhause als jemand, der irgendwie ja, sehr, sehr guter Freund ist oder was auch immer. Ey, bei mir ist das heute noch so, wenn ich zu meinen Eltern nach Hause komme, ich gehe überall hin, ich gehe an Süßigkeitenfach, meine Eltern, die füllen sogar das Süßigkeitenfach mit den Sachen auf, die mir schmecken, bevor ich komme, ja, meine Mutter backt einen Kuchen, den ich hinterher mitnehmen muss, ich kann die Autoschlüssel nehmen, kann irgendwo hinfahren, ich kann mein Auto sogar voll tanken mit ihrer Karte, das juckt die alles gar nicht, verstehst du? Und dann, ich habe vorhin auch gesagt, dann hat mein Papa so ein riesen Bücherregal, ich nehme regelmäßig einfach Bücher mit und bringe sie nie wieder nach Hause. Das ist aber für meine Eltern okay, verstehst du? Das ist Teil der Familie sein. Und irgendwann mal vor Weihnachten, da waren wieder alle Enkelkinder da und meine Kids halt auch, dann habe ich Matratzen aus den Betten geholt und habe die so, wir haben so eine enge, schmale Treppe mit Teppich, die nach oben geht in den ersten Stock. Und da habe ich die Matratzen dazwischen geklemmt und Rutschen gebaut und ich meine, meine Mutter, glaube ich, hat es nicht gefeiert, aber mein Güte, ist halt mein Sohn, was soll ich machen, ne? Verstehst du, das ist was ganz anderes nochmal. Irgendwie so alles ein Stück weit, was meinen Eltern gehört, gehört mir auch. Und es ist ganz viel Freiheit da. Und das finde ich total spannend. Und weißt du, so sieht Gott uns. So ein Zuhause möchte er uns geben. Er sagt, hey, wir sind mit ihm, mit Jesus versetzt, sogar in die himmlischen Welten. Wir haben Anteil an allem, was Gottes ist. Das ist unfassbar. Und es ist unfassbar schön. Ich habe eine kleine Story, die uns das nochmal verdeutlichen soll. Da ist ein Mann, der ist ins Gefängnis gekommen, ich glaube sogar, weil er jemanden umgebracht hat. Und er wollte während dieser Zeit keinen wirklichen Kontakt mit seiner Familie, mit seinen Eltern. Er hat sich so geschämt, okay? Und er wird irgendwann begnadigt und er sagt sich, ich will es versuchen. Ich werde meinen Eltern einen Brief schreiben, ob sie mich nicht vielleicht sehen wollen. Und dann schreibt er ihnen einen Brief, schreibt, Mama, Papa, ich bin begnadigt, ich komme raus. Und ich würde so gerne nach Hause kommen. Ich würde so gerne nach Hause kommen. Aber ich könnte es wirklich verstehen, wenn ihr das nicht wollt. Und er sagt, ich werde am Samstag so und so viel Uhr, werde ich vorne am Vorgarten vorbeigehen. Und wenn ihr wollt, dass ich reinkomme, dann bindet doch um unseren großen Baum im Vorgarten, bindet so ein weißes Band außenrum. Und dann ist es irgendwann Samstag, aber er ist so aufgeregt und hat auch irgendwie so Angst vor dem, was passieren könnte, dass er einen Freund mitnimmt. Und er bleibt dann so hinter der Ecke stehen und sagt, geh du mal in Richtung vom Haus und guck mal, ob dieses Band da hängt. Ich kann es nicht ertragen, wenn es nicht da ist. Und der Freund geht und nach einer Weile kommt er zurück, gerannt, atemlos und sagt, hey, weißt du, da ist dieses Band ist nicht da. Da sind hunderte von weißen Bändern. Und ich glaube, das ist eigentlich die Art und Weise, wie Gott immer wieder auf uns wartet, dass wir nach Hause kommen. Das ist die Art und Weise von Emotionen, die er uns entgegenbringt, wenn wir sozusagen zurückkommen zu ihm. Er will uns, er liebt uns, er ist bereit, Dinge aus dem Weg zu räumen, die zwischen uns und ihm stehen. Da muss drüber geredet werden, da ist auch sowas wie Buße und wie Umkehr und sowas, alles gehört dazu. Aber Gott steht da mit erhobenen Händen. Er hat wirklich Emotionen für uns als Kinder. Zweiter Gedanke, mein Zuhause ist auch stabil. Jetzt will das Ding hier nicht mehr, weil die Batterien leer sind. Dann müsst ihr mir mal einen weitermachen. Wir lesen weiter Verse 20 und 21. Ihr seid auf dem Fundament der Apostel und Propheten aufgebaut. Jesus Christus selbst ist der Eckstein. Durch ihn sind Bauteile fest miteinander verbunden. Oder die Bauteile, sorry, habe ich was vergessen. So wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel heran. Spannender Gedanke, aufgebaut auf der Grundlage von Apostel und Propheten. Was ist damit gemeint? Müssen wir kurz einfach mal erklären. Manche Leute glauben, damit sind einfach nur diejenigen gemeint, Apostel und Propheten, die am Anfang sozusagen, als die Kirche entstanden ist, der Kirche gedient haben und sozusagen die Grundlagen gelegt haben. Und im Grunde alles, was sie so gelehrt und getan haben, das finden wir jetzt im Neuen Testament niedergeschrieben. Und dadurch ist sozusagen jetzt unser Fundament die Bibel. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube nicht, dass Gott auch nur ein einziges Mal Menschen durch Buchstaben ersetzt. Das ist gar nicht seine Art. Verstehst du, da ist schon was Wahres dran, im Sinne der Lehre natürlich, das glaube ich auch. Aber wir sehen ganz klar, dass Gottes Methode durch die ganze Bibel hindurch immer Menschen sind. Und er hat tatsächlich dem Petrus gesagt, auf dich, auf den Felsen deines Dienstes, das ist damit gemeint, ja, nicht in Papsttum, werde ich meine Gemeinde bauen. Und Petrus war es, der am Anfang sozusagen die entscheidenden Predigten gehalten hat, durch die wirklich die Gemeinde ins Leben gerufen worden ist und sozusagen sich vermehrt hat. Ja. Und wir sehen, dass Paulus auch sagt in 1. Korinther 12, 28, und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann gab er die Kraft, Wunder zu tun, dann Gaben, gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei Zungenrede. Und der ganze Kontext sagt uns nicht, dass das aufgehört hat. Und in Epheser 4, da haben wir noch mal eine Stelle, wo Paulus im selben Brief, in dem wir gerade unterwegs sind, auch davon spricht, von Apostel, Propheten, Lehrer, Hirten und so weiter. Und er sagt dann auch, das sind Dienste, Berufungen, Menschen, die habe ich begabt, damit sie der Gemeinde dienen und sie trainieren in ihrem Glauben, trainieren aber auch in ihrem Dienst an der Welt, weil wir die ganze Gesellschaft erreichen sollen mit dieser Botschaft von Jesus und weil wir dazu beitragen sollen, dass diese Gesellschaft verändert wird, dass das Reich Gottes in dieser Gesellschaft sichtbar wird. Und er sagt, durch diesen Dienst, da wird die Gemeinde stabil, ihr werdet nicht mehr hin und her getrieben, so wie Blätter im Wind. Also ich glaube, dass Paulus hier ganz stark diese Methode Mensch auch mitbetont. Und er sagt uns, dass die Apostel und die Propheten Teil der Grundlage, des Fundaments der Gemeinde sind. Das ist abgefahren. Im Korintherbrief redet er davon, dass Christus das Fundament ist, das er selbst gelegt hat. Und das ist das, was wir im Hinterkopf behalten müssen. Paulus nimmt sich die Freiheit, ein Bild manchmal so und manchmal so zu gebrauchen. Das hat Jesus auch gemacht übrigens. Und natürlich ist Jesus auch hier am Ende die Grundlage, weil was ist es, was die Apostel und Propheten sozusagen groß machen? Das ist Jesus. Aber trotzdem verbindet sich hier etwas in dem Fundament der Gemeinde, nämlich das Göttliche und das Menschliche. Ist absolut abgefahren, dass Gott sowas macht. Warum sage ich dir das und erkläre ich dir das? Weißt du, ohne Apostel und Propheten oder ich sag's mal so, ohne geistliche Leiter in der Gemeinde, die für dich verantwortlich sind, bei denen du dich auch ein Stück weit einordnest, von denen du dich prägen lässt, von denen du dich vielleicht auch hinterfragen lässt ein Stück weit. Da fehlt dir etwas Entscheidendes in deinem Leben. Da fehlt dir eigentlich das Fundament. Ohne Fundament brauchen wir gar nicht erst versuchen, ein Haus zu bauen. Allerdings gleichzeitig wissen wir auch, dass Leiter ohne die Gemeindeglieder gar nichts sind. Ich meine, wer will auf einem Fundament wohnen? Ne? Da kannst du nicht mal ein Zelt aufschlagen, weil du zumindest die Heringe nicht an den Boden kriegst. Also das macht keinen Spaß. Verstehst du, was ich meine? Du brauchst das Fundament und du brauchst die Steine. Aber Gott hat es so gemacht, dass tatsächlich Leiterschaft von Menschen in der Gemeinde vorhanden sein soll und dass wir nur dadurch unser volles Potenzial entfalten können. Und das, obwohl er weiß, wie sehr Menschen versagen. Und da wäre ich einer, da wären andere Leute hier in der Gemeinde absolut Menschen, die versagt haben. Da fallen uns Beispiele ein, die vielleicht krass sind, wo Menschen ihr Amt missbraucht haben, alle möglichen diese Dinge. Und trotzdem bleibt Jesus bei dieser Methode Menschen. Wow, weil er sich so festgelegt hat und weil wir von Anfang an diejenigen sein sollten, die mit ihm gemeinsam Verantwortung für diese Erde übernehmen sollten. Dann wird gesagt, Jesus ist der Eckstein. Also das Eckstein, das steht irgendwie für zwei bestimmte Dinge in so einem Bauwerk. Einmal der Stein wirklich in der Ecke, an dem sozusagen die Mauer ausgerichtet wird. Andererseits ist der Eckstein auch dasselbe Wort, auch der Schlussstein, wo sozusagen am Ende mit eingesetzt wird und die letzte Stabilität im ganzen Gebäude gibt. Das ist Jesus. Und verstehst du, aber Jesus ist Teil von einem Bauwerk, was sich Gemeinde nennt. Wenn du dich nicht fest in eine Gemeinde integrierst und ein wirklicher Bestandteil von einer bestimmten Gemeinde Gottes auf dieser Erde wirst, dann wirst du niemals die Stabilität bekommen, die du haben sollst. Und noch mehr, du wirst in deinem Leben eigentlich nie 100% die Ausrichtung haben, die Jesus für dich will. Weil Jesus ist eben hier, da in der ist der Eckstein der Gemeinde. Das ist krass, oder? Und dann heißt es, dass alles fest miteinander verbunden ist. Das will ich dir auch sagen, wenn du außen vor bleibst in der Gemeinde, dann schwächst du das ganze Gebäude und dich selber sowieso. Und übrigens, eine Mauer aus einem Stein ist auch selten. Ja? Und dann heißt es zu guter Letzt noch, der ganze Bau wächst. Das finde ich ganz spannend. So wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel heran. Hier ist Paulus unterwegs und er spricht sozusagen in der Architektensprache. Es geht um ein statisches Gebilde eigentlich, so ein Gebäude, oder? Und jetzt benutzt er ein Wort, wachsen, eigentlich aus der Pflanzensprache aus. Er meint ein organisches Wachstum hier. Kein Haus dieser Welt könnte so wachsen, aber die Gemeinde, der neue Tempel Gottes auf dieser Erde, Gemeinde von Menschen, ja, einzelnen Nachfolgern von Jesus, die miteinander verbunden sind, die kann organisch wachsen. Das ist so eine Mischung aus einerseits total stabil und andererseits, da blüht was und kommt zur Entfaltung und wird schön. Und das finde ich total krass, dass er das so macht. Und hier will ich dir nur sagen, du begrenzt das Wachstumspotenzial der Gemeinde und auch dein eigenes, wenn du dich nicht fest in eine Gemeinde integrieren lässt. Und Paulus sagt eben, alles soll fest miteinander verbunden sein. Es wäre gut, wenn du all in gehst auch in deiner Gemeinde, wo du bist. Und weißt du, ich glaube, es braucht nicht viel Vorstellungsvermögen, um zu sehen, dass man etwas viel Schöneres und Größeres bauen kann mit 500 Steinen als mit 5 Steinen. Also come on, wir brauchen dich. Mein Zuhause ist stabil und deswegen werde wirklich Teil dieses Zuhauses. So richtig stabil wirst du, wenn du dich wirklich fest integrierst. Und das, obwohl Menschen und auch die Menschen in der Gemeinde total nervig sind. Also verstehst du, ich habe neulich mit dem Robin darüber geredet, wenn du einen Freund hast, dann hast du eben nicht nur, du bist nicht nur mit dem positiven Teil von ihm befreundet, sondern auch mit dem schrägen. Das ist doch so, oder? Und das gehört auch dazu. Ey, was hat mich Gemeinde manchmal schon genervt? Was hab ich auch Leute um mich herum manchmal schon genervt? Gar keine Frage. Und trotzdem sagt Jesus und sagt das Wort Gottes, genau das bringt dich eigentlich zu der Blüte und bringt dich in das Potenzial hinein, was du von Gott her haben sollst. Guck mal, ohne dass da andere Steine sind, du kannst gar nicht in die Position hineinkommen, die Gott für dich bestimmt hat. Wie soll denn das gehen? Willst du in der Luft schweben? Wäre auch cool, ich weiß, aber... Und manche Leute denken, ja, durch den Heiligen Geist, ich schwebe sowieso. Weißt du, wo der Heilige Geist ist? Denkst du es nicht, in der Gemeinde. Nicht nur, ist mir schon klar. Aber ich glaube, dass das eigentlich der Ort ist, wo er sich am meisten wohlfühlt. Da, wo Menschen sich entscheiden, ihre Unterschiede zu überwinden und sich an dem festzuhalten, was sie eint. Ich glaube, das liebt der Heilige Geist. Da ist er total gerne da. Und da haben wir auch eine nette Überleitung zu meinem zweiten Gedanken. Ach, beziehungsweise ein Punkt noch. Ist ein ganz kurzer Gedanke. Ich habe es neulich jetzt gelesen. Es gibt eine Art von Studium, die höchste Abbrecherquote hat auf der ganzen Welt. Was denkt ihr wohl, welche Art von Studium das ist? Das Fernstudium. Abbruchquote von über 90%. Das musst du erstmal schaffen. Ja? Warum? Weil du studierst halt so alleine vor dich hin. Du brauchst Menschen, um zu wachsen und in das Potenzial hineinzukommen, was du haben könntest. Glaub's mir. Und deswegen wäre es, wenn du dein Fernstudium aufgibst und sagst, okay, come on, wir gehen in die verrückte Hochschule Gottes. Ja. Wir nehmen all die verrückten Brüder und Schwestern. Ja. Manche sind alt, manche sind jung, manche sind stylisch, manche sind oldschool, aber come on, wir nehmen alles mit, okay? Alles mit. Wir lachen und wir weinen, wir wundern uns. Alles, was so dazugehört, wenn man so eine Familie ist. Letzter Gedanke ist der, und wir bleiben in der ersten Person Singular, ich bin dein Zuhause. Das ist etwas unheimlich Spannendes. Gott sieht das nicht als Einbahnstraße, dass er dein Zuhause sein will. Und dass er dir ein Zuhause gibt, nämlich die Gemeinde, sondern er will auch, dass wir sein Zuhause sind. Und zwar natürlich in erster Linie, da sind wir gerade, als Gemeinschaft, aber dann auch jeder Einzelne. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, mit Jesus und auch mit der Gemeinde, denn Jesus ist ja da, der Eckstein innerhalb von diesem Bau, werdet auch ihr zu einem Zuhause Gottes aufgebaut, in dem er durch seinen Geist wohnt. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Für uns jetzt nicht so, aber verstehst du, für die Christen damals, die das Alte Testament sehr gut kannten, die wussten, okay, irgendwann hat Gott mal in so einer Stiftshütte gewohnt, in so einem Zelt bei dem Volk Gottes. Und wenn du in die Nähe gekommen bist, da, das war gar nicht möglich. Gottes Gegenwart, das war so was Heiliges, sowas, ja, da musste man alles Mögliche vorher tun, um überhaupt nur dort in die Nähe kommen zu können. Und dann gab es den Tempel, boah, Ort der Gottesbegegnung, groß und herrlich und so weiter. Und da gab es aber auch, genau wie in der Stiftshütte, Bereiche, das Allerheiligste, da durfte man gar nicht hin oder einer nur einmal im Jahr. Und jetzt sagt Paulus hier plötzlich, wir sind das Zuhause Gottes. Und im Bild, was er meint, ist, wir sind der Tempel Gottes. Der Ort, wo Gott sich wohlfühlen möchte. Der Ort, wo Gott sich wünscht, dass ein Schild für ihn auch dasteht. Welcome home. Gott wollte schon immer bei Menschen zu Hause sein. Und er gibt diesen Plan nicht auf, bis er irgendwann das wiederherstellt. Da heißt es dann am Ende im letzten Kapitel der Bibel oder im vorletzten, dass er unter den Menschen wohnen wird. Menschen, Gott will Menschen als sein Zuhause haben. Das ist schon abgefahren, oder? Ich finde das schon verrückt. Willst du das auch so machen? Aber Gott tut es so. Ich war diese Woche mal wieder hier so in diesem Gottesdienstsaal unterwegs und ich spiele immer gern Gitarre und singe dann auch Lieder für Gott und dann bete ich und ich erwarte auch immer wieder, dass er zu mir redet und er tut es auch immer wieder. Und ich habe das jetzt schon länger nicht mehr gemacht gehabt, hat sich einfach nicht ergeben und es war so krass, ich habe ein paar Akkorde gespielt und es war wie wenn Gott, boom, mit ganz viel Macht in mein Herz kommt und hat angefangen, in meinen Gedanken zu mir zu reden und hat mir so in inneren Bildern ganz viele Stationen meines Dienstes hier auch gezeigt aus den letzten Jahren, wo ich gebetet habe, wo ich mit Menschen unterwegs war, wo wir hier mutige Schritte gegangen sind, irgendwas gewagt haben und so weiter. Und ist mir so deutlich geworden, die Emotion Gottes in diesem Moment, wo er sagt, es hat mir so gefallen, das, was du gewagt hast, deine Leidenschaft, dass du mich gesucht hast, das liebe ich. Ich liebe es, bei dir zu Hause zu sein. Ich liebe es, wenn du von ganzem Herzen mich suchst und mir dienen möchtest und so weiter. Gott ist das wichtig. Gott fährt nicht ab auf tolle Kirchengebäude. Gott fährt nicht ab auf all das, was wir so machen, weil es uns als Menschen gut tut in erster Linie und weil es auch hilft, um Menschen zu gewinnen. Gott fährt ab auf ein Herz, das auf ihn abfährt. Das ist, wo er sich zu Hause fühlt. Und ich glaube, das geht dir auch so. Hey, ich war damals gerade mit meiner Frau verheiratet und wir sind ja so ein bisschen in die Ehe reingestolpert. Ich hatte kaum Zeit, mich von meinem Zuhause zu verabschieden. Ich habe sogar meinen Hund zurückgelassen, das war meiner, aber wir haben dann bei Schwiegereltern gewohnt plötzlich und meine Schwiegermutter hatte panische Angst vor Hunden, also konnte ich den Hund nicht mitnehmen. Und es war so hart irgendwie. Und dann gab es einen Moment, meine Eltern waren irgendwie im Urlaub und haben gesagt, kannst du nicht zwischendurch mal kommen und dich ums Haus kümmern, mit dem Hund gehen und so weiter. Ich sagte, klar, mache ich. Und dann bin ich an einem Wochenende nach Hause gefahren, also es war ja gar nicht mehr mein Zuhause, aber ich bin nach Hause gefahren, so, und ich gehe mit dem Hund und ich gieße so im Garten und so weiter. Und dann bin ich im Haus und es hat sich so ergeben, mein Bruder, der hat schon lange nicht mehr zu Hause gelebt, also der ist lange vor mir ausgezogen. Und meine beiden Schwestern waren irgendwie auch nicht da, also ich denke, dass die eigentlich noch zu Hause gewohnt hätten, müssten in dem Moment, aber waren nicht da. Und ich laufe durch dieses Haus und mir ist ganz anders geworden, ja, weil das war das Haus, aber es war nicht das Zuhause, weil die Menschen nicht da waren. Das war ganz komisch, das erste Mal, dass ich so richtig da eben wieder zu Hause war. Und dann habe ich mich irgendwann, habe ich mir Wasser in die Wanne eingelassen und habe dann so ein schönes, gemütliches Bad genommen und habe dann irgendwann wie so ein Schlosshund da in der Badewanne geheult. Ja, ich bin so ein bisschen emotional, weil einfach dieser Moment mich so übermannt hat. Ich bin zu Hause, aber es ist gar nicht mein Zuhause, weil die Menschen, die ich liebe, gar nicht da sind. Es ist mir so klar geworden in diesem Moment, was ein Ort zu meinem Zuhause macht, das ist nicht der Ort. Es sind nicht mal die Erinnerungen, die mit dem Ort verbunden sind. Es sind die Menschen. Es sind die Menschen. Und das ist einfach mir so wichtig geworden. Und ich habe verstanden, dass es Gott genauso geht. Gott ist nicht begeistert von den Denkmälern, die wir ihm bauen. Gott ist begeistert von den Herzen, die ihn lieben. Und weißt du, Gott wünscht sich, dass wir ihm ein Zuhause geben durch unsere Leidenschaft, dadurch, dass wir ihn suchen, dass er wirklich, dann will er von ganzem Herzen da sein. Hey, und glaub mir, wenn du ihm ein Zuhause gibst, wenn wir ihm als Gemeinde ein Zuhause geben, hey, unsere Familien verändern sich dadurch. Ich glaube, dass wir dadurch Menschen inspirieren können, die Jesus noch gar nicht kennen. Ich glaube, dass dadurch diese Gemeinde zu einem Ort wird, wo Menschen sich wohlfühlen und sagen, boah, ich will auch Teil dieser Familie werden. Wenn Gott hier sich zu Hause fühlt, dann glaube ich, werden sich auch Menschen hier zu Hause fühlen. Und deswegen würde ich sagen, go for it. Du und ich, wir alle. Hey, ich will noch zum Abschluss beten. Und ich will dir vielleicht kurz sagen, wenn du heute noch da bist und sagst, Mensch, ich habe noch gar nicht diese Entscheidung getroffen, nach Hause zu kommen, zu meinem himmlischen Vater. Der Vater im Himmel ist noch gar nicht mein Vater, weil das ist tatsächlich eine Entscheidungssache. Ist tatsächlich eine Sache auch von Umkehr und indem man auch mit dem ganzen Dreck zu ihm kommt und sagt, hier, nimm's, kümmere dich drum, mach was Neues. Aber die Möglichkeit ist heute da, sie liegt auf dem Tisch und Gott wünscht sich, mit einem Kind mehr diesen Tag zu beschließen. Und das könntest du sein. Lass uns kurz die Augen schließen, wirklich alle die Augen schließen. Ich will tatsächlich heute die Gelegenheit geben, wenn jemand da ist, der sagt, ich habe diese Entscheidung nicht getroffen, ich habe noch kein Zuhause, dann will ich dich einladen, wenn du merkst, Gott hat zu dir gesprochen, er zieht an deinem Herzen, er hat sich bemerkbar gemacht, dann streck doch kurz deine Hand hoch, so als ein Zeichen, einerseits für mich, weil ich für dich beten möchte gleich, und andererseits für Gott. Das ist ein kleines Zeichen, das ist nur der Anfang, aber es hat Bedeutung für ihn. Während wir die Augen alle geschlossen haben, darfst du jetzt deine Hand nach oben nehmen und sagen, boah, ich will meinen Platz in meinem himmlischen Zuhause einnehmen. Ist jemand da, der jetzt die Hand in die Luft strecken möchte? Ich sehe, das ist erstmal nicht der Fall. Und wir drücken da auch nicht an dir rum. Weißt du, ich glaube, dass der Vater selber zu dir redet. Und du musst auch nicht jetzt diese Entscheidung treffen. Du kannst nachher zu jemandem gehen, den du hier vielleicht kennst. Du kannst gern zu mir kommen. Du kannst es sogar zu Hause sagen. Aber dann, wenn du ein Kind Gottes werden möchtest, tu es mit der Bereitschaft, auch Teil der verrückten und sehr unvollkommenen Familie Gottes zu werden. Herzlich willkommen im Club, würde man dann sagen. Aber denk doch mal drüber nach. Und ich will noch kurz beten. Vater im Himmel, du bist der allmächtige Gott und ich danke dir, dass du trotzdem mein Vater sein willst. Unser Vater sein willst. Dass wir sagen dürfen, unser Vater im Himmel. Und danke, Herr, auch, dass du uns eine Familie gegeben hast. Wir wollen sie schätzen. Die Leiter, die Verantwortung für uns tragen, wollen wir schätzen. Und die Geschwister rechts und links vor uns, Herr. Wir wollen keinen für selbstverständlich erachten. Wir wollen uns über jeden einzelnen Baustein freuen. Herr, wenn einer von uns fehlen würde, dann kann das Gebäude nicht seine Pracht entfalten, die du einfach dafür vorgesehen hast. So ist jeder von uns ein wertvoller Teil einer gewaltigen Kathedrale Gottes auf dieser Erde. Und nur wenn wir alle am Start sind, Herr, dann wird diese Welt auch sagen können, das ist ja wirklich schön und immer schöner, was ich da sehe. Herr, deswegen hilf uns vom Herzen her wieder ganz neu zu sagen, ich bin dabei. Herr, danke für das krasse Geschenk, dass du auch in uns ein Zuhause finden möchtest. Herr, wecke neue Leidenschaft in uns, neue Liebe, neues Selbstbewusstsein, Herr, auch dadurch, dass wir deine Kinder sind. Ein neues Selbstverständnis auch dafür, dass wir dein Zuhause sind, nicht nur hier am Sonntag, sondern auch morgen in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Familie. Und wir haben was zu geben. Und diese Welt braucht uns, Herr. Mit diesem Gedanken will ich sagen, Amen. Amen.